Der Musikpodcast mit Garten-Ede und Pensen Paletti.
Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Damen und Herren. Herzlich willkommen bei Tourensöhne, Staffel 2, Folge 2.
Heute. Und wir sind zu zweit.
Und wir sind zu zweit, auch das noch, meine Damen und Herren. Elias, aka Garten-Ede, kann man das so sagen? Kann man das so sagen, ne? Kann man ruhig so sagen. Und natürlich ich, Pensen Paletti.
Wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, dass wir wieder zueinander gefunden haben. Und ich habe gerade so darüber nachgedacht. Mir ist aufgefallen, so zu zweit stimmt ja nicht so ganz. Denn physisch ja. Im Geiste jedoch Trio heute.
Ja,
denn,
heute
zur Sonderfolge Tourbus. Und wir reden ja heute über all das, was um Tourbus passiert, wie man eigentlich Tourbusfahrer wird und
was eigentlich so ein Tourbus bedeutet, auch für die ganze Gruppe, für die ganze Szenerie. Ja.
Und dazu kann uns natürlich nur einer Fragen beantworten.
Ja, das ist unser lieber Freund Sölve Preuß, meine Damen und Herren. Wir sind ganz froh, dass er heute unser Spezial-Telefon-Joker ist. Sölve ist ein langjähriger Weggefährte. Ich habe Sölve, glaube ich, 2006, glaube ich, kennengelernt bei der ersten Nightliner-Tour, die wir mit den Ohrboten gefahren sind, als Support mit das Pack. Und da habe ich ihn zum ersten Mal vom Orwo-Haus in Berlin gesehen. Und seitdem sind wir, haben wir uns lieb. So, genau. Zum ersten Mal quasi eine Nightliner-Ansprache, bevor die Reisegruppe quasi in den Bus steigt. Bevor es losgeht, der Bus und der Hänger und alles war geladen und jetzt kann es losgehen, und hat Sölve quasi ein paar Worte an die Gruppe gerichtet. Und das war, er sagte das in seiner sehr trockenen Art, anfänglich trockenen Art, so dass man eigentlich den Busfahrer nur, jetzt muss ich überlegen, dass ich es rede erzähle, nur bei zwei Sachen wecken darf. Oder bei einer Sache, wenn der Bus brennt. Genau, wenn der Bus brennt und noch irgendwie eine andere. Also es war, also nicht, wenn die Polizei kommt oder wenn irgendwas oder wenn so, vor allen Dingen, wenn der Bus brennt. Und zwar, dass er sich retten kann und sein Laptop quasi. Oder irgendwie sowas. Und es war so, okay, alles klar. Also der Busfahrer wird definitiv nicht geweckt.
Nicht geweckt.
Wenn nicht irgendwie die Welt untergeht. So, und genau, so, Sölve.
Ich hatte jetzt damit gerechnet, dass du jetzt kommst und sagst, es gab erstmal kurz die Regeln, die so im Bus eingehalten werden müssen auf so einer langen Tour, um irgendwie im Bus zu überleben und gegenseitig vielleicht sich das Leben auch noch ein Stück weit leichter zu machen.
Unbedingt, also so das glaube ich erst und wichtigste ist, glaube ich, dass auf dem Bus nicht gekackt wird. So.
Das ist auch so. Selbst ich, der noch nie im Tourbus unterwegs war, habe davon gehört, dass es diese Regel gibt, weil die ist wirklich überall in
das
aller
Munde. Das steht über allem, ja.
Und aber ich würde sagen, lassen wir doch einfach Sölve schon mal einsteigen mit der Busknicke. Bevor wir im Bus zusteigen, soll uns Sölve doch einfach mal sagen, auf was es zu achten gibt auf dieser Fall. Tour, auf dieser Podcast-Tour.
Achso, Tourbusknicke, ja, den stellen die Bands selber auf. Also am Anfang ist natürlich klar, wenn eine Band zum ersten Mal im Nightliner fährt, dass man denen so sagt, was so geht und was nicht geht, was man tunlichst unterlassen sollte, dann Rauchen ist immer ein Thema, was die aber auch untereinander klären, weil eigentlich sind die Busse generell Raucherbusse. Es gibt ganz wenige komplett Nicht-Raucherbusse. Es ist bis heute so, dass es eine 90-10-Quote gibt für 90% Raucherbusse, 10% Nicht-Raucherbusse, wo noch nie eine Zigarette geraucht wurde oder andere Sachen. Und das legen die alles untereinander fest. Am Anfang erzähle ich, wie gesagt, immer ganz gerne die Geschichte. Ist Peter and the Test Tube Babes fährt bei mir mit. Peter kommt zu mir, Sölve. Ich werde der neuen Band, die hier Support mitfährt, mal zeigen, wie das ist, wenn man auf die Toilette kackt, dass sie das dann später auch gar nicht machen. Und ich war jetzt 2 Tage nicht auf Klo, habe jetzt noch 2 Burritos gegessen und noch ein kleines Abführmittel. Und wie er so ist, geht er auf Toilette, der nette Engländer. und scheißt die komplette Toilette zu. Und der Bus ist 2 Tage kontaminiert, aber es war danach nie wieder jemand auf Toilette. Ich glaube, die waren dann auch zum Pinkeln draußen. Er hat dann auch geholfen, das mit sauber zu machen. Das ist also wirklich mit mir abgesprochen gewesen. Und habe die dann auch entleert. Man hat da so Möglichkeiten unterwegs, die Toilette zu entleeren, um allen mal zu zeigen, wie unangenehm das ist in so einem Chemieklo, wenn das da so rumschwimmt und dann auch rumriecht, weil es nicht geruchsdicht ist. Dann den Bus kontaminiert. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die dem Bus Klima nicht zugutekommt.
Auf jeden Fall wunderbare Geschichte. Es scheint so ein Dauerbrenner-Thema zu sein auf
Tour. Absolut, sehr, sehr wichtig. Ja, ja, klar.
Auf jeden Fall. Die Sache mit Sölve, du sagtest 2006 habt ihr euch kennengelernt,
ja.
Bei der Ohrboden-Tour. Sölve hat mir im Vorhinein seine Antworten auf unsere Fragen geschickt und schickte mir dann mal so, um einen Einblick zu bekommen in seine letzten 20 Jahre Tourleben, mit wem er so alles auf Tour war und für wen er so Tourbus gefahren ist, schickte er mir dann so mal so eine Übersicht. Ich habe selten gesehen, dass WhatsApp Probleme gekriegt hat mit der Größe der Nachricht.
Aber mit der Länge.
War so wirklich, ich glaube, in den letzten 20 Jahren Künstler, die so in Deutschland irgendwo auf Festivals aufgetaucht sind, ich glaube, da war kaum ein Name nicht vertreten, so die Sölve umhergefahren hat, also nur mal um so die Größe, die Größenordnung einzufangen, weil ich glaube, Sölve kennt tatsächlich irgendwie jeden in der Musiklandschaft so und die Geschichte mit dem nicht aufs Klo gehen ist wahrscheinlich auch wirklich eine Sache, die man, wenn die Leute nicht hören wollen, jeder fühlen muss.
So ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja Möglichkeiten und Techniken, das vielleicht ein bisschen so zu umgehen. Ich erinnere mich einmal, als wir mit Sonderschule unterwegs waren, da ging dann einer mit Plastiktüte auf das Busklo, schiss in die Tüte und machte einen säuberlichen Knoten rein und dann wurde die dann irgendwie aus dem Fenster geschmissen oder irgendwie aus der Tür. So. Das geht natürlich irgendwie auch. Aber die Mühe macht sich eigentlich keiner. Das war dann halt sehr, sehr dringend.
Ja. Also für alle, die bis jetzt noch zuhören, wir kommen dann auch irgendwann nochmal weg von diesem Thema.
Absolut. Aber das muss ja am Anfang erstmal geklärt werden. Darum geht es ja.
Wir wollen ja erstmal zusteigen und jetzt stehe ich quasi vorne beim Busfahrer und löse mein Ticket für die Reise. Mhm. Und meine Frage, die ich mir stelle, ist, wie wird man denn eigentlich Tourbusfahrer?
Ja, da wäre ich auch mal gespannt.
Tja, wie wird man Nightliner-Fahrer? Das ist ganz einfach. Man macht so einen Busführerschein. Nee, aber ich glaube, was viele verbindet, ist die Liebhaberei zur Musik. Es ist eine Affinität zum Fahren von großen Fahrzeugen. Man war sicherlich schon in dem einen oder anderen Zusammenhang mit der Musik unterwegs. Und dann führt einem das zum Führerschein für Reisebusse. Und dann sitzt man im Nightliner. Und wenn man das dann super findet, so wie die allermeisten, bleibt man ein Leben lang dabei und es gibt, glaube ich, wenig Berufe im Kraftverkehr, die interessanter sind als das Fahren von Bands. Also die Liebe zur Musik und das Lieben von Fahren von großen Fahrzeugen, weil man dann noch keinen Stress hat mit Leuten, die um einen herum die ganze Zeit lustig drauf sind, dann ist das, glaube ich, ein Traumberuf. Und viele wissen das gar nicht. War bei mir genauso. Ich dachte, machst du das mal? Und dann hat es mich gepackt. Also der Suchtfaktor ist nicht gering, das dann immer wieder zu tun und die nächste Band zu fahren und Freunde wieder zu treffen. Und irgendwann hat man dann Freunde in ganz Europa, auf der ganzen Welt, weil man ja internationale Gäste hat. Ich glaube, das ist für viele sehr interessant und auch mal überdenkenswert, die jetzt vielleicht einen Job suchen und sagen, ja, keine Ahnung, irgendwas mit Musik. Das ist sicherlich auch eine gute Sache für Quereinsteiger, mitten in der Musikbranche mit allen Pässen über alle Festivals zu rennen und die Leute einfach nur von links nach quer zu fahren.
Ja.
Also tatsächlich als Quereinsteiger eine schöne Option, in das Musikgeschäft zu kommen und zu stoßen. Und ich glaube, das Einzige, was mich so ein bisschen hindern würde daran, ist dieser stetige Gedanke, dass wenn alle feiern, du dann eigentlich arbeitest und so diese Feierei mit Bier trinken und Co. Fehlt dir ja dann im besten Fall.
Du meinst, weil du dann nicht quasi am eigentlichen Ort des Geschehens irgendwie mitwirken kannst. Wenn man da irgendwie, sag ich jetzt mal, entweder schon ein bisschen drüber weg ist oder seine Festivitäten woanders hat, glaube ich, kann es total angenehm sein. Also ich kann es mir angenehm vorstellen, wenn ich jetzt mir so das so denke, wenn ich am Steuer sitze und diesen großen, wenn ich da Bock drauf hätte und überhaupt so, dass wenn hinter mir, man ist ja irgendwie dabei so und macht aber trotzdem so ein bisschen so sein eigenes Ding und hat natürlich auch irgendwie, also wenn man gut klarkommt mit dieser Verantwortung, die man natürlich auch irgendwie übernimmt, diese ganze Reisegruppe da sicher von A nach B zu bringen, so kann das, also diesen gewissen Reiz kann ich mir gut so vorstellen.
Ja, du sagst es gerade, ich glaube, dieses Verantwortungsthema ist auch nicht zu unterschätzen, weil man ja dauerhaft auch irgendwie 18 Leute vielleicht auch hinten im Bus hat. Ich weiß nicht, wie ihr fahrt mit Monsters of Liedermaching. Wir hatten es ja in der letzten Staffel schon mal ja auch des Öfteren mit Lightliner, eure Touren. Und wie viele Leute seid ihr dann im Tourbus?
Wir sind 6 in der Band und dann haben wir noch einen Soundmann mit und den Mercher und dann fährt der Busfahrer noch. Also am Ende sind wir, glaube ich, dann sind wir 9.
Richtig. Also noch in einem Rahmen so, ist dann ein Nightliner, wo dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen Platz zu holen ist, auch für irgendwie, oder sind das wahrscheinlich dann bei den größeren Gruppen wahrscheinlich dann auch Doppeldeckerbusse, nehme ich
genau,
fast an. Ne?
Genau, das ist, wir fahren immer mit einem Singledecker, ich glaube das sind 10 oder 12 Bettbus so und bei den größeren Sachen, das sind dann immer so, was weiß ich, 18 bis 20 Plätze oder 22 maximal oder was, das sind dann so Doppeldecker, wo oben komplett geschlafen wird und unten komplett nicht.
Ich glaube auch, als wir mit Matzen beim Open Flair im Tourbus saßen, erwähnte Sebastian Matzen ja, glaube ich, auch, die waren zu der Zeit auch mit 18 oder 19 Leuten, glaube ich, dann unterwegs. Und ich
das
glaub,
war auch so ein Doppeldecker.
Das war so, ich dachte, also hätte ich von außen, so als Außenstehender so vor dem Bus, nicht gedacht, dass da wirklich so 18 Mann mal ganz locker flockig mit auf Reisen sind in diesem Bus.
Ja, ja, und dass oben halt dann geschlafen dann wird so, und unten noch gesessen wird, so, ne? Weil so hoch sind die Busse gar nicht, aber oben ist es dann schon, man, selbst ich gehe gebückt, sag ich jetzt mal, gefühlt irgendwie da dann durch zur Koje irgendwie. Ja.
Und daher, die stellt ihr dann quasi die Wünsche irgendwie dem Busunternehmen, dass ihr sagt, wir brauchen so und so viele Kojen, ist klar, weil so und so viele Betten wie Leute müssen sein, aber auch dann, wir wollen aber auch noch eine Tischtennisplatte unten haben und deswegen nehmen wir noch 3 Sitze raus. Kann man das machen oder kriegt man?
Nee, also da sind wir, das sind, glaube ich, nicht die Gefilde, wo wir uns bewegen, dass man sowas dann irgendwie ansagt. Das habe ich aber noch nie von irgendwelchen mir bekannten Bands quasi gehört, so. Was man sich, glaube ich, schon wünscht, ist, wenn man öfter bei einer Firma ist, dass man dann schon so, wie auch Sölve das sagte, so ein vielleicht so 2, 3 Lieblingsfahrer hat, mit dem man besonders gut klarkommt und dass man dann quasi da einen Wunschkandidaten da irgendwie angeben kann. So ungefähr, weißt du? So, dass wir halt sehr viel mit Sölve halt gefahren sind und jetzt fahren wir mit Bernd und es ist wunderbar, weil Sölve ja quasi nicht mehr fährt, aber das ist ein anderes Thema jetzt. Also, ja.
Daher, lass uns doch mal reinhören, was Sölve zum Thema sagt, Ansprüche, die an den Busfahrer gestellt werden, beziehungsweise was Bands eben da auch so für Mitspracherecht haben, oder?
Ja.
Und die Ansprüche an den Fahrer sind ja klar. Also das ist wahrscheinlich auch bei allen gleich. Er muss ruhig fahren, vorausschauend fahren. Man hat Leute an Bord, die schlafen müssen, weil sie am nächsten Tag auftreten oder aufbauen müssen und das hochkonzentriert. Und wenn die Nacht nicht gut läuft, dann ist es schon mal eine kleine Katastrophe für den nächsten Tag. Und deswegen sind die Anforderungen ganz klar in erster Linie darin gehend, dass gut gefahren wird. Und auch langsam gefahren wird und auch die Kurven dann eben nicht mit 20, sondern eher mit 10 km/h und in der Stadt auch durchaus mal auf eine grüne Ampel bremsen, wenn man sieht, dass man das nur knapp oder gar nicht schafft oder doll bremsen müsste, ist alles in Schrittgeschwindigkeit dann später und auch beim Arrangieren zu gestalten. Außerdem ist es natürlich auch so, dass eine gewisse Art von Kommunikation vonnöten ist. Eine zweite oder dritte Sprache wäre immer nicht schlecht, gerade für die internationalen Künstler. Und eine Art von Freundlichkeit und Serviceorientierung ist nicht schlecht. Aber ich habe auch schon gesehen, dass Busfahrer, die ihre Kunden anschreien und anpöbeln, durchaus beliebt sind beim Kunden, weil sie es auf eine gewisse Art und Weise cool finden, dass der Typ ausgerechnet unseren Bus fährt, weil er vielleicht ein guter Fahrer ist, dann muss man nicht höflich sein. Also da gibt es diverseste Möglichkeiten des Anforderungsprofils, das sicherlich durch die Band auch selber geprägt wird. Und aber ich glaube, mit einer netten, freundlichen Art und Weise kommt man mehr weiter, als wenn man die Kunden anpöbelt.
Schon mal erlebt? Ohne Namen zu nennen, natürlich.
Dass man eigentlich nicht, nee. Dass man richtig angepöbelt wird, nee. Also muss man sich ja, glaube ich, ganz schön daneben benehmen. Irgendwie und auch ganz schön falsch liegen bei dem Fahrer, mit dem man unterwegs ist, so. Oder der Fahrerin. Nee.
Ich glaube, es ist dann am Ende auch, wie er sagt, es ist ja auch erstmal eine Typfrage, diesen Job überhaupt zu machen. Und ich glaube, wenn man so nicht so ein ruhiges, ausgeglichenes Wesen ist, was auch mit Lautstärke und mit Trubel klarkommt, ist es, glaube ich, auch vielleicht dann nicht der richtige Ort.
Genau, auch so ein bisschen einzelgängermäßig, weißt du, das ist gar nicht so schlimm. Also angenehm ist es immer quasi, wenn, also man hat Kontakt auch über den Tag mit dem Busfahrer so, aber es ist irgendwie immer schön, auch wenn der mal irgendwie gar nicht auffällt oder verschwunden ist oder man so, weißt du, so ein bisschen so, das ist irgendwie, glaube ich, schon wichtig, dass man das mitbringt, so, dass man alleine klarkommt, so, weil man hat natürlich auch einen komplett anderen Rhythmus, ne, also Tagesrhythmus, der Busfahrer pennt halt über den Tag.
Ja, beziehungsweise glaube ich auch immer so in den Zeiträumen, die halt die Zeitfenster, die halt gegeben sind, so während der Show oder oder wie auch immer. Und da können wir doch direkt mal einsteigen und hören uns mal an, wie so die Tagesgestaltung ist. Thema Schlaf und Co.
Ja.
Der Tag sieht eigentlich jedes Mal ungefähr gleich aus. Es ist so, dass gerade auf größeren Touren, wenn man an die Halle ranfährt, das ist so 5, 6, 7 Uhr morgens, da müssen auch die Trucks schon ausgeladen werden, da wird die Küche ausgeladen und dann wartet man aufs Frühstück mit den anderen Busfahrern und mit den Truckern und dann geht man frühstücken, bestimmt auch mit den ersten von der Crew, guckt sich so ein bisschen die Halle an und ja, dann wird es auch schon Mittag Essen geben, 12 Süppchen, kleinen Salat. Und dann lege ich mich mal ein bisschen hin und ein Stündchen oder zwei maximal. Und dann, weil dann gegen 14, 15, 16 Uhr, weil dann Soundcheck ist, alle raus sind, ist kurz Zeit, mal eine halbe Stunde, Stunde alleine im Bus zu sein, um den Bus sauber zu machen, um die Mülleimer zu leeren, um die Bohnen in der Kaffeemaschine aufzufüllen, um das Wasser aufzufüllen, um Getränke aufzufüllen aus dem Catering. All die Dinge, die so zum Serviceprogramm gehören, was die Band auch möchte, das gehört dann ein bisschen zum Betten aufschütteln oder Betten machen, wenn es dran ist, was dann in diese Zeit fällt, um dann vielleicht noch 17, 18 Uhr am Abendessen teilzunehmen, um dann wieder schlafen zu gehen und dann richtig schlafen zu gehen, weil meistens ist die Show so 23 Uhr, 23.30 zu Ende und dann kommt es immer darauf an, wie man fährt, entweder Band oder Crew. Die Band ist relativ flott wieder im Bus, um dann in die nächste Stadt zu fahren, ins nächste Hotel oder auch im Bus zu bleiben. Die möchten immer, dass es schnell losgeht. Da ist nicht mehr mit Rock'n'Roll und Party und bleiben, sondern da wird gleich losgefahren. Das heißt, der Schlaf ist etwas kürzer. Oder man hat die Crew, dann dauert es ein bisschen länger, nämlich bis sie abgebaut haben. Dann wird es so 1 Uhr, 2 Uhr sein, dass man dann abfährt und dann kann man bis 1 Uhr schlafen. Und dann ist man um 6, 7, 8 Uhr wieder an der nächsten Halle, um dann von vorne anzufangen mit dem Ausladen. Und so zieht der Zirkus weiter und weiter. Und ganz selten, dass mal Zeit ist, sich die Stadt anzugucken oder so, weil man hängt eigentlich darum, um auch, ich sag mal, die optimale Zeit zum Schlafen nicht zu verpassen, weil das Wichtigste zum Fahren in der Nacht ist, viel, viel Schlaf zu bekommen. Und wenn ich in der Stadt bummeln gehe und merke, oh, jetzt wäre eigentlich super, schlafen zu gehen, dann ist es ganz schlecht, das wieder zurückzukommen zum Bus, um dann sich vielleicht noch hinzulegen. Und Band sehen ist halt immer wieder ein Thema, was ich gerne machen würde. Es ist, durchaus vorgekommen, dass ich eine Band auf der kompletten Tournee nicht ein einziges Mal gesehen habe, wie sie live auf der Bühne gestanden haben. Maximal den Soundcheck. Also es gibt nichts Schlimmeres für eine Band, auch wenn die den Busfahrer fragen, ja und, hast du die Show gesehen? Nein, ich habe die Show nicht gesehen. Und das ist schlimmer, als wenn ich sagen würde, ja, ich habe die Show gesehen, ich finde sie scheiße. Das wäre besser, als würde ich sagen, ich habe die Show nicht gesehen. Und dann ist da immer so ein Riesenloch, weil die Erwartungshaltung des Künstlers natürlich ist, Mensch, wäre so toll den Abend gestaltet und schade, dass der Busfahrer das nicht gesehen hat, weil er so ein netter Typ ist und auch Musik ganz gerne mag. Und ich probiere immer so viel wie möglich vom Soundcheck mitzubekommen. Und es gibt natürlich auch Situationen, wo nach Day Off und so weiter, wo man stehen bleibt, dann gucke ich natürlich sehr, sehr gern die Show, wenn mir die Musik auch noch gefällt. Wenn sie mir nicht gefällt, gucke ich die Show einmal und sage den Künstlern, ich fand's super und muss aber die nächsten Nächte schlafen. So kriegt man, kommt man auch drum herum, dem Künstler zu sagen, dass es blöd ist. Gut, okay, das war's, glaube ich, zu dem Punkt.
Ausgefüllter Tag, würde ich sagen. Ja, also, so, ne? Ja, wie er sagt, ich glaube, du musst dann wirklich deine Zeitfenster nutzen, weil zu wenig Schlaf wird sich wahrscheinlich dann in der Nacht rächen, denn ich glaube, in der Regel ist es ja wirklich so, dass die Nightliner dann doch über Nacht von Ort zu Ort unterwegs sind und ist wahrscheinlich eher die Regel, ne?
Ja, ja, oder, auf jeden Fall. Und es ist ja weit und du sitzt da irgendwie ganz alleine. Meist, also wenn es richtig weit ist, ist ja noch ein zweiter Fahrer dabei, aber der schläft natürlich dann auch, wenn der erste Fahrer fährt und so. Da musst du auf jeden Fall fit sein und musst ja auch dann, wie gesagt, die Ruhe bewahren. Oft sind ja auch so kleinere Clubs oder so irgendwie in irgendwelchen Innenstädten oder sowas und dann musst du dann mit diesem Riesenschiff dann noch dann irgendwie morgens irgendwie, was weiß ich, und dann den Stromstecker da, der da hoffentlich irgendwie gut beschrieben wurde vorher, halt irgendwie in der Kommunikation dann irgendwie finden und das irgendwie alles klar machen und dann auch so da ankommen, dass nicht die ganze Belegschaft irgendwie in den Betten irgendwie aufwacht und steht und denkt, was ist denn jetzt los, so, weißt du? So.
Und in den ganzen Betten und Co. Ist ein gutes Stichwort, denn ich habe mich mal so ein bisschen auf die Suche gemacht, wann denn so dieser Tourbus-Lifestyle denn eigentlich so losging bei den Bands. Und als einer der ersten Bands, die das Ganze so gefahren ist auf den Touren, ist Grateful Dead, wird da so genannt. Mhm. Denn die haben quasi diesen klassischen Hippie-Bus, den man so, wo früher wahrscheinlich gerade so 9 Mann mit Instrumenten wird es dann schon eng auf Tour gegangen sind. Die haben sich dann so den ersten großen Bus umbauen lassen, mit dem sie dann auf Tour gingen und sind dann auch in bester Hippie-Manier, habe ich gelesen, der fahrende Partyraum wurde das Mobil genannt und ist heute bei Fans und bei Band immer noch mit magischen Nächten und Erinnerungen im Hinterkopf. Und Stichwort magische Nächte, zu finden in diesem Bus waren Teppiche, Kissen, Musik und jede Menge Drogen. Also da ging das Ganze los, also wir sprechen so wirklich so Anfang der 70er wurde es dann wirklich schon groß und wild und wild war es tatsächlich auch schon laut Anekdoten bei den Rolling Stones in den 60ern, denn die waren dann mit kleinem Gepäck, kleinem Bus unterwegs und dort soll es tatsächlich auch mal aus Langeweile, weil die Fahrten dauern ja dann recht lang und damals wahrscheinlich auch mit kleinerem Motor noch länger, sodass die Band zwischendurch auch mal aufs Dach gestiegen ist, Keith Richards auch mal mit Gitarre auf dem Dach während der Fahrt gesessen haben soll und mit Whiskyflasche, so zumindest die Geschichten. Und ja, es ist interessant, zu allen Themen, die du irgendwie anstößt und willst legendäre Geschichten haben, Rolling Stones sind eigentlich immer mit einer schönen Trinker-Anekdote irgendwie mit drin. Und auch zu diesem Thema habe ich was gefunden zu Paul McCartney. Der tatsächlich sich in den 70ern, kann ich nur empfehlen, sich das mal anzuschauen und zu googeln. Er ist damals mit einem alten Doppeldeckerbus, so quasi London-Bus, so wie man die aus den Straßen kennt, offenes Verdeck. Und er sagte damals, ja, er hat seine Familie und alle mit dabei und man sitzt den ganzen Tag im Bus. Warum dann nicht ein Doppeldecker oben mit offenem Verdeck, sodass man sagen kann, wir können auch zwischen den Konzerten ein bisschen Sonne tanken, können ein bisschen oben sitzen und können das Leben auch da genießen, mit eigenem Spielbereich für die Kinder. Schön. Und dieser Bus ist tatsächlich aufgetaucht im Jahr 2022 und wurde komplett restauriert. Also er fuhr die Tour in den 70ern oder Anfang 70 und ist jetzt restauriert worden und wurde auch dafür schmale 224.000 Euro. Dann hat er den Besitzer wieder gewechselt. So, also
hat
vielleicht,
den Paul wieder gekauft?
Ist tatsächlich jetzt wahrscheinlich auch irgendwo in einem Museum oder irgendwie so zum Ausstellungsstück geworden. Aber den kann man sich gerne mal angucken. Also sieht wirklich äußerst interessant und auch wunderbar bunt aus, man sagen. Und dass man sich wohlfühlt, haben wir natürlich auch Silve gefragt, welche Sonderwünsche oder welche Wünsche kann ich denn da eigentlich so stellen? Und wir hören mal rein.
Also Sonderwünsche für den Bus gibt es jede Menge. Das ist, also fängt an natürlich von der obligatorischen Kaffeemaschine, Glotze, wo viele Filme. Viele haben sich dann auch sehr schnell USB-Anschlüsse in den Betten gewünscht und nicht so Stecker. Vor allen Dingen am Kopfende und nicht am Fußende, dann weiche Betten. Lange Betten ist eine Sonderausstattung, die nicht alle haben. Da gibt es wirklich große Künstler, also lange Künstler. Große Künstler sind auch klein, aber es gibt auch lange Künstler, auch große Künstler, die lang sind. Die Tatsache direkt Spezialbauten brauchen. Dann ist die Backlounge sicherlich ein Thema. Das heißt, da, wo eigentlich gemütlich rumgesessen wird, ist hinten meistens. Und da gibt es auch die diversesten Ideen. Also Fred Durst wollte unbedingt, dass der Tisch rausgenommen wird, weil er hasst Tische wie die Pest. Da musste ich den Tisch rausbrechen und einfach wegschmeißen, weil, er konnte seine Füße da nicht ausstrecken oder irgendwas. Dann gibt es auch die Kindervariante. Also Wir sind Helden oder Bonaparte, ist ja kein Geheimnis. Die haben halt gerade bei der Firma, wo ich unterwegs war, gerne genutzt, dass man auch fahrtsichere Kinderbetten dabei hatte, um dann entsprechend die Familie mitzunehmen. Und das hat sicherlich kein Ende. Ascher hat sich mal bei mir eine Disco-Kugel reinbauen lassen und habe dann auch Betten rausgebrochen für DJ-Pult. Und da hat er da aufgelegt, Disco-Kugel. Also da den Wünschen ist kein Ende gesetzt. Es gibt auch Leute, die aufgrund von Vibes Busse gewechselt haben, wo es nicht richtig rüberkommt. Da sind die Schwingungen komisch oder so. Also da gibt es diverseste, also es wurde auch schon mal getauscht, wenn der Wasserhahn tropft. Alles gegeben. Und da reden wir nicht von Mariah Carey oder so, sondern das ist auch durchaus im mittleren und unteren Segment so, dass dann auf einmal Ansprüche an das Fahrzeug gestellt werden, die dem wahrscheinlich dem Stand des Künstlers nicht entsprechen. Aber das ist nach oben offen.
Ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen.
Ja, weshalb?
Dass Fred Durst den Tisch nicht selber rausgebrochen hat, so als echter Rockstar.
Nee, da wollte er nicht. Rausbrechen lassen.
Ja, aber es ist doch, ich bin erstens wieder absolut begeistert davon, welche Namen Sölve hier so einfach mal preisgibt, wen er so alles gefahren hat und dann auch, welche Sonderwünsche es gibt, weil gerade Thema Asche, wie er es sagt, es kommen halt ein paar Betten raus, weil ich muss halt abends noch ein bisschen Musik auflegen. So.
Ist doch logisch.
So hörte ich auch, dass es dann doch viele gerade so Künstler gibt, die jetzt mit Band unterwegs sind, aber die eigentliche Main Act ist quasi der Sänger oder die Sängerin, die dann sagen, ja, ich muss halt am ausgeruhtesten sein von allen und lassen sich dann irgendwie so eine Lounge reinbauen mit nochmal 1,80 Meter Bett hinten, dass man dann auch schön schläft, weil Thema wie Sölver es auch gerade so schön erwähnt hat, das stelle ich mir wirklich kompliziert oder schwierig vor, diese zu kleinen Betten, die es dann eben auch einfach gibt.
Ja, die und, zu kurz sind.
Die oder zu kurz sind oder vielleicht auch zu schmal. Ich weiß es nicht. Wie ist es so, in so einem Bett zur Ruhe kommen zu dürfen?
Also es ist natürlich schon so leicht saghaft, so, weil man nicht viel Platz hat. Und gerade auch, es gibt ja auch Busse, wo dann so drei Betten übereinander sind. So. Und da wird es dann schon ganz schön eng. Was ich sehr gerne mache, ist so ein kleines Schiebefenster, dass man rausgucken kann. So, das haben einige Busse oder einige Betten nicht. Und mit diesem Fenster hat man irgendwie noch ein bisschen so das Fenster zum Hof mäßig. Irgendwie da hat man noch so ein bisschen Ausblick, was natürlich auch sensationell ist, wenn dann irgendwo die Sonne mal aufgeht oder so, mal ein bisschen so in die Ferne gucken kann.
Aber das ist schon sensationell. Ist man da wirklich wach, wenn die Sonne aufgeht morgens?
Ach ja. Ja, das kann auf jeden Fall vorkommen. Also wenn man grundsätzlich auch mal austreten muss in der Nacht oder vielleicht auch mal ein bisschen länger nett gesessen hat oder sowas. Ja, wie gesagt, bei diesen größeren Bussen, bei den Nightlinern, finde ich ein sehr, sehr großer Vorteil ist, dass man noch das soziale Leben, sage ich jetzt mal, das interne soziale Leben der Band, komplett mit Crew und was weiß ich da irgendwie, dass es da auf gar keinen Fall zu kurz kommt.
Also, das ist, glaube ich, wohlwollend für alle. Wir hatten es ja in der Staffel 1 auch schon so der ganz große Vorteil von diesem Reisen oder von diesem Touren, weil einfach alle zusammen Feierabend haben und alle irgendwie den Tag Revue passieren lassen können, vielleicht auch nochmal Dinge von der Show vielleicht durchgesprochen
Ja.
werden können und so. Und dann aber wirklich auch alle irgendwie gemeinsam das Bier zusammen genießen können.
Fand ich abgefahren. Ich habe gerade diese Doku von den Fanta 4 gesehen,
Ja.
so eine ARD-Doku. Und da wurde gesagt, dass sie eigentlich nicht mehr Nightliner fahren, die Band, weil man da auch immer so zusammensitzt und diese Feiergefahr besteht. Fand ich ganz irgendwie abgefahren, weil wie gesagt, wir sprachen ja in der ersten Staffel darüber, dass ich sagte, mit einem Sprinter ist natürlich super und so, aber da verziehen sich natürlich alle auf ihre Hotelzimmer oder was weiß ich und irgendwie, es fehlt so ein bisschen dieses Lagerfeuer, dieser eine Ort, wo alle sich irgendwie zusammenfinden und ja, die sind dann vielleicht schon dann das nächste Level, dass sie dann nicht mehr in Lightliner fahren, weil man ja noch lange zusammensitzt. Vielleicht ist das dann auf Dauer in dem Alter ist man dann vielleicht ein bisschen zu abgegrindet dann irgendwie, wenn so eine Tour 3, 4 Wochen dauert oder so.
Er ist dann wahrscheinlich wirklich dem Alter geschuldet, weil der Kater am nächsten Tag wird ja nicht schwächer, muss man sagen. Je
Nee,
älter man
genau,
wird,
genau,
dieses
genau.
Durchhängen.
Genau. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, wie die Show ist. Also wenn wir mit den Monsters unterwegs sind, wir sitzen ja nur auf Hockern oder auf Stühlen sogar und spielen jedes dritte Lied jeweils so ungefähr. Und die machen natürlich ein bisschen mehr Tanzeinlage so. Aber fand ich ganz abgefahren, dass sie halt nicht mehr Nightliner fahren, weil man halt
Die
so.
Gefahr einfach zu groß ist, ja.
Genau.
Aber zum Thema soziales Leben im Bus hat uns Sölve auch noch eine Frage
Oh yeah.
beantwortet.
Außerdem ist ja auch so, dass man teilweise ja nur die Crew fährt oder nur die Band und die Band sicherlich sich vielleicht nochmal über die Show unterhält und dann ins Bett geht. Und einen Absacker trinkt und die Crew durchaus technische Probleme, technische Dinge des Abends viel, viel intensiver bespricht als beispielsweise eine Band, die ihre, meinetwegen, Fehler oder Dinge, die sie besser machen können.
So, die Sache, dann, das, da habe ich so, muss ich so sagen, so gar nicht mit gerechnet bei den großen Produktionen oder so weit gedacht, dass natürlich auch dann so viele Leute mit auf Tour sind, dass ja nicht unbedingt nur die Band irgendwie mit eigenem Nightliner unterwegs ist, sondern eben auch die Crew. Und ich kann mir vorstellen, bei der Crew wird vielleicht, aber wobei du bist morgens wahrscheinlich auch eher der Erste, der wieder aufstehen muss und aufbauen muss. Daher ist vielleicht der Gedanke auch verkehrt, dass man denkt, bei der Crew wird nochmal richtig Gas gegeben.
Ich glaube,
Ja,
es ist eher ein bisschen andersrum,
ja.
genauso wie du eben sagtest, so, weil die bauen natürlich irgendwie ab bis in die Nacht und sind dann halt früh morgens dann wieder auf Maloche und müssen das ganze Ding wieder rausrockern aus den ganzen Hängern und was weiß ich. Also bei den großen Produktionen oder was, ne? So, ich glaube, das ist ein ganz schöner Knochenjob.
Das ohnehin und je mehr Busse unterwegs sind, desto teurer wird es natürlich auch. Und ich habe mich mal interessehalber so ein bisschen schlau gemacht und wollte mal so wissen, was so die Beträge sind, die für so einen Bus eigentlich dann auch über die Ladentheke gehen oder für was die verkauft werden. Und habe dazu ein Interview mit Jan Ahrens gefunden, das ist Chef der Firma Red Car aus Quickborn, die anscheinend auch sehr viele Touren ausstatten. Und Anschaffungspreis der fahrenden Herberge liegt bei rund 800.000 Euro. Also das ist so der Standard erstmal, ohne dass die Sonderwünsche und Co. alle noch
Ja,
mit
krass.
erfüllt sind. Und dann die Frage, was kostet dich das als Band? Weil du kaufst dir natürlich nicht den Bus, wir sprachen drüber, du mietest ihn natürlich. Und 470 PS starker Motor mit 12 Betten, Fahrer und Sprit pro Tag irgendwie so 600 bis 700 Euro, sagte er. Und wer mehr Platz braucht und braucht dann eher schon einen Doppeldeckerbus und Co. bist du bei 950 Euro, kommt allerdings auch noch Mehrwertsteuer und Nebenkosten dazu, plus die Mautgebühren, die ja dann in Europareisen auch nicht noch zu unterschätzen sind. Also da kann man schon mal erahnen, wo da preislich dann die Reise hingeht und dass dann so ein Tourtag dann doch auch recht teuer sein kann.
Auf jeden Fall. Und bei langen Reisen kommt der Doppelfahrer oder was weiß ich und so, ja, ja.
Das ist so, genau, und zum Thema Doppelfahrer, beziehungsweise wenn mehrere Busfahrer unterwegs sind und sich auch austauschen, wir kommen nicht drum hin, du musst mir diesen Moment der Freude lassen, auch Oasis darf natürlich in dieser Staffel nicht fehlen und wer hätte es gedacht, Sölve hat natürlich auch schon mal Kontakt mit Oasis gehabt.
Bitte sehr.
Crazy Story, BDI, genau, BDI. Ja, ich, wie Jungfrau zum Kind, da ist ein Fahrer ausgefallen, andere Firma. Ich angerufen worden, kann ich aushelfen? BDI wusste ich gar nicht. Ich bin nach Mailand geflogen und es ging kreuz und quer, so Amsterdam und wieder zurück nach Rom und hin und her. Und wieder war kreuz und quer durch Europa und ob ich da nicht eine Woche aushelfen möchte. Und ein englischer Busfahrer und wir quatschen so ein bisschen und kann ich noch ein bisschen helfen. Er fährt, fängt an zu fahren nach der Show und hat, ach Liam Gallagher, ach oh, ich habe Oasis hier, oh, super Sache, bla bla, interessant. Weil er hatte mich echt vorher nicht erkundigt. Na, ja. Und ja, und Liam Gallagher und der ist an Bord und so, aber alles total nett und so. Und dachte ich auch, weil ich England so mag und so mein Style und ob ich noch was helfen kann, bevor ich, dann meinte ja, wasch mal hinten ab und so. Dann habe ich alles abgewaschen noch und bin dann ins Bett gegangen, dann nach 4 Stunden aufgestanden, dann bin ich gefahren, er gefahren, sind dann angekommen. Ich glaube, es war Amsterdam. Ja, wir haben Mailand nach Amsterdam. Genau. Und dann bin ich geweckt worden vom Tourmanager. Und ab in mein Büro und ja, und dies und das. Und da, was ist denn jetzt los? Und alle mit einem ganz besorgten Blick mich angeguckt und ich dem Tourmanager hinterher und so. Und mach mal die Tür zu. Und ich die Tür zu. Oh Gott. Und jetzt sehe ich bei Fremdfirma. Und da fragt der Tourmanager, ich habe doch heute Nacht abgewaschen. Meinte ich, ja, ich habe abgewaschen. Alle Tassen? Na klar, alle Tassen. Ja, der Kollege Busfahrer hätte vergessen zu sagen, dass Liam Gallagher aus Angst, dass sein Bruder ihn Scherze spielt oder irgendwas so Abführmittel an die Tasse macht oder so, dass der seine Tasse nicht abgewaschen haben möchte. Jetzt war aber seine Tasse abgewaschen und jetzt dachte er, ich bin von seinem Bruder infiltriert da reingekommen, um dort, weiß ich, Abführmittel oder irgendwas, was sie sich da für Scherze machen. Auf jeden Fall meint er, ist nicht so schlimm, er hat sich tierisch aufgeregt. Liam hat sich aufgeregt, weil Noel mich vielleicht da eingeschleust hat oder so. Auf jeden Fall ging es dann so aus, dass der Tourmanager gefragt hat, ob ich Fußball mag. Und ich so, was? Was will er denn jetzt? Und dann haben wir uns noch eine halbe Stunde über Fußball unterhalten. Also dieses Gespräch um die Tasse dauerte 1 Minute. Dann eine halbe Stunde über Fußball. Und dann hat er am Ende gesagt, und jetzt, wenn du jetzt rausgehst, mach bitte ein ganz betröppeltes Gesicht, guck traurig und so und sag allen, dass es dir leid tut und du gehst auf gar keinen Fall von der Tour, weil Liam wollte, dass ich von der Tour gehe und weil ich ja, wie gesagt, von seinem Bruder geschickt wurde. Und dann waren wir noch eine Woche zusammen, das hat sich später auch alles, wir haben gelacht über die Story am Ende, aber der Tourmanager musste mir quasi die Leviten lesen für eine Sache, die ich gar nicht wusste. Und aber im Endeffekt haben wir uns eine halbe Stunde über Fußball unterhalten. Und es war alles gar nicht so schlimm, wie es am Anfang schien. Und dann hat er gesagt, guck traurig und dann ist alles gut. Und also die Geschichte werde ich auf keinen Fall vergessen.
Guck mal traurig und dann ist alles gut.
Dann ist alles gut, aber großes Drama wegen Tasse abspülen. Wer hätte es gedacht im Hause Gallagher, dass das es wegen halt, ne? solchen Dingen auch Probleme geben kann.
Wahrscheinlich schickt das Brüderchen irgendwie hier.
Das ist schon finster, also es sind schon wirklich schon auch, aber ist ja jetzt alles wieder gut, haben sich ja wieder vertragen.
So.
Sind ja diese, ach und apropos, wer noch 2 Tickets für uns hat.
Soll mal anrufen.
Anrufen.
Ja, oder?
Deine Handynummer war wie?
Irgendwas mit 0815.
Okay, so ja, oder was. Einfach an elias@garden-ede.de schreiben
das und dann Bescheid geben. Gut.
Das geht auch sehr gut. Und finde ich wirklich eine wunderbare Geschichte und ich glaube, wir hätten wahrscheinlich Sölve auch noch 100 andere Anekdoten, die nie langweilig werden, fragen können oder, ja, oder erzählen lassen können, denn ich finde es immer wieder toll, ja, zu hören auf jeden Fall. Und eine Frage, die sich uns noch aufgetan hat, ist, wir haben ja gerade über Liam Gallagher und auch vielleicht über psychische Substanzen in einem anderen Kontext gesprochen. Mhm. Was passiert denn eigentlich, wenn die Polizei plötzlich mal an der Tür steht? Weil ich sag mal, wer schon mal eine Polizeikontrolle gekommen ist, klar, Fahrer wird überprüft, aber was passiert so mit dem Rest, der so im Bus, ja, unterwegs ist?
Also mit der Polizei ist so eine Sache. Ich habe Hausrecht, Tatsache, halben Meter um den Bus. Also die dürfen nicht mal zur Tür kommen, sondern sie dürfen nur an der Tür stehen. Ist es wie im normalen Leben auch mit der Wohnung und so weiter. Gefahr im Verzug, haben sie natürlich das Recht reinzugehen, müssen das später aber begründen. Wer rein darf, ist Tatsache der Zoll an der Grenze, der auch immer regelmäßig reingekommen ist, wenn es in die Türkei ging oder über den Balkan, so Serbien, Montenegro, die haben sehr gerne kontrolliert. Aber auch die baltischen Staaten, als sie noch nicht in der EU waren, da wurde sehr viel kontrolliert. Aber auch der spanische Zoll ist auch sehr gerne mal reingekommen, um zu sehen, wie es da aussieht so mit Drogen und so weiter. Also die kommen durchaus rein, auch mit Hunden. Da ist man ja als Fahrer außen vor. Ich bin aber auch schon selber kontrolliert worden, wo der Kunde in Ruhe gelassen wurde. Maceo Parker, die waren alle dermaßen breit. Aber das hat überhaupt gar nicht interessiert. Ich war wichtig in dem Moment. Also mit Hose runter, Zahnpastatube aufschrauben und da hatte ich noch Geld in der Tasche. Da haben sie noch überprüft, ob das Falschgeld ist. Und gibt es diverseste Möglichkeiten von Kontrollen. Aber generell, wenn man mitten auf der Straße angehalten wird von der Polizei, haben sie nicht das Recht, in den Bus zu gehen. Und es machen auch die wenigsten. Also, dass man irgendwo überprüft wird, mitten im Land, ist selten bis ausgeschlossen, an der Grenze, eigentlich eine normale Sache.
Schon mal erlebt, Polizeikontrolle unterwegs?
Also mit im Bus drin, nee. Im Bus nicht rein, nee, aber es hat auf jeden Fall mal lange gedauert, so mit der Grenze und auch dem Zoll, was man alles so mit hat. Also da haben sie schon mal genau geguckt und haben wir dann auch mal so ein paar Artikel mal so auf die Sporttaschen oder auf die Reisetaschen so ein bisschen so verteilt. Und auch dann wurde sehr viel dann so das Equipment und auch vor allen Dingen Merchandise dann gewogen und so. Und da hat man viele, viele Stunden auf jeden Fall so gerade auch zur Schweizer Grenze irgendwie verbracht. Aber dass die Polizei irgendwie wirklich reinkommt, ja, irgendwie passiert das, also inlandsmäßig irgendwie nicht so oft, zum Glück, ja.
Zum Glück, ja, so kann es auch bleiben. Ja, aber Thema Schweiz mit Merchandise, gibt es ja wirklich viele Geschichten, die irgendwie, also auch schon viele Bands berichtet haben, dass halt wirklich durch dieses Abwiegen und dieses genaue Durchzählen und jedes T-Shirt wird einmal irgendwie aufgenommen und protokolliert. Gibt es ja tatsächlich auch viele Künstler, die sagen, ja, ich fahre über die Grenze dann gern auch mal mit 10 T-Shirts und 3 Pullovern an. Einfach, ja, nur, dass die Sachen, genau, halt über die Grenze gekommen
sind. Jeder zieht jetzt irgendwie so zwiebelmäßig irgendwie 10, ja, Shirts an oder 5 oder so und den Resthänger oder was lassen wir auch irgendwie vor der Grenze noch auf dem Parkplatz stehen, weil es sich einfach nicht lohnt, ja, so, ja, irgendwie diesen ganzen Hackmack irgendwie mitzumachen, so.
Kann ja dann vielleicht auch wie beim Fußball als getragenes T-Shirt nochmal
preisgesteigert werden. Ja, an Wert gewinnen, ja, natürlich.
Auf jeden,
ja,
Fall. Klar. Und eins muss man ganz klar sagen, unsere Sendung hat heute sehr an Wert gewonnen. Mhm. Danke, Sölve.
Vielen Dank,
daher,
lieber Sölve.
Sei lieb gegrüßt, fühl, ja, dich umarmt und vielen Dank für alles. Und wir würden sagen, wir hören uns nächste Woche wieder.
Oh ja, zur dritten Folge der zweiten Staffel. Das wird auch sehr, sehr gut.
So ist es Dienstag wieder Tourensöhnentag und wie immer hat unser Gast das letzte Wort, denn Sölve will uns natürlich noch berichten, welche Bands ihm in Erinnerung geblieben sind und wir bleiben euch hoffentlich in Erinnerung und hören uns kommende Woche wieder.
Bis dann, macht's gut.
Tja, welche Bands sind mir in Erinnerung geblieben? Oh, das ist schwierig, das sind so viele. Also negativ, man soll ja auch keine, wir nennen ja keine Namen hier, also. Aber die beiden müssen einfach genannt werden. Ich muss ja auch nicht sagen, was da passiert ist. Aber schlimm war Dimo Borgir. Da war Exzess. das war schlimm. Und Yusundur auf eine andere Art und Weise hier aus Ghana. Der Seven Seconds, Mensch. Das war auch nicht besonders schön, wo man dann zurückdenkt und sagt, Mensch, das war nicht besonders schön. Und sonst bleiben ja die positiven Erinnerungen. Das ist ja das, was das Ganze auch ausmacht, weil wenn man zu viele negative Dinge hätte, dann hätte man das auch nicht so lange gemacht. Und deswegen, also die ganze Grand Hotel Crew da mit Umtes befreundet und Ketka befreundet, Ohrboten befreundet, Monsters natürlich befreundet und viele mehr, mit denen man dann auch dann später mal einen Geburtstag feiert oder von denen eingeladen wird zur Hochzeit oder wie auch immer. Da erinnert mich man sich sehr gerne dran zurück, beziehungsweise sind Sachen, auf die man sich freut, wenn man diejenigen wieder sieht. Und gibt auch Sachen, an die man sich erinnert, die den größten Rock'n'Roll-Faktor hatten, beziehungsweise Tourneen, die besonders schräg gelaufen sind, gar nicht mal im negativen Sinne. Also es war so Unseen, The William Scream als Doppelpack im Bus. Da stand man wochenlang ohne Strom überall vor jedem Club und es gab jeden Tag eine Dose Cola mit 3 Tüten Chips als Catering. Und dabei waren die Bands unglaublich lieb und immer nett zu mir. Und das war eine unglaublich tolle Tour. War so Camping, weil im Sommer war okay. Oh, Camping, stimmt. Broken Social Scene, da haben wir auch, da sind wir durch Südeuropa, Italien, Spanien, Frankreich. Da war Feist noch mit dabei. Das war auch eine unglaublich tolle Campingtour. Also da erinnert man sich an so verschiedene Sachen zurück, die die jeweiligen Tourneen betreffen, aber auch die Menschen. Das ist, da ist wirklich tolle Geschichten, die man immer wieder gerne erzählt.